Ja, Momento, Momento. Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rheinwelle 92,5. Ein Kollege von mir hat eben gesungen, der Arzt Dulcamara aus Donizettis L'Elisir d'Amore, der Liebestrank. Ja, das Hauptmedikament, was Dulcamara zu verkaufen und anzupreisen hat, das ist das Medikament überhaupt, wovon der Rheingau lebt, wovon der Rheingau bebt und nicht nur der Rheingau, sondern ja, weltweit der Wein. Das ist das Hauptmedikament des Liebestrankes des Arztes Dulcamara. Sie hören die Sendung Kunst und Medizin. Am Mikrofon auch ein Arzt, Dr. Med. Rainer Matthias Dunkel, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und ich möchte das andere wesentliche Medikament der heutigen Zeit und auch schon länger vorstellen, mit allen Wirkungen und Nebenwirkungen und unerwünschten Wirkungen, also nicht den Alkohol, nicht den Tabak, nicht das Opium, sondern das Geld, das liebe Geld, ja, das teuflische Geld. Und es soll sozusagen das Kunstprodukt, dieses wunderbare Medikament, das alle verzaubert, das alle gierig macht, das alle erfreut oder eben alle es verteufeln und gemordet wird, geliebt wird und ja, was nicht alles. Also einen kleinen Rundgang durch dieses Universalmedizin oder das Universalmedikament, das liebe Geld. Ich bringe aus der Apotheke heute als erstes ein Gedicht von Erich Kästner, und zwar einen Hymnus auf die Bankiers. Der kann sich freuen, der die nicht kennt. Ihr fragt noch immer, wen? Sie borgen sich Geld für 5% und leihen es weiter zu 10%. Sie haben noch nie mit der Wimper gezuckt, ihr Herz stand noch niemals still, die Differenzen sind ihr Produkt, das kann man verstehen, wie man will. Ihr Appetit ist bodenlos, sie fressen Gott und die Welt, sie säen nicht, sie ernten bloß, sie schwängern ihr eigenes Geld. Sie sind die Hexer in Person und zaubern aus hohler Hand. Sie machen Gold am Telefon und Petroleum aus Sand. Das Geld wird flüssig, das Geld wird knapp. Sie machen das ganz nach Bedarf und schneiden den anderen die Hälse ab. Papier ist manchmal scharf. Sie glauben den Regeln der Regel des Tris und glauben nicht recht an Gott. Sie haben nur eine Sympathie. Sie lieben das Geld, und das Geld liebt sie. Doch einmal macht jeder bankrott. Tja, ein kurzes, prägnantes, scharfzüngiges Gedicht von Erich Kästner, der im Allgemeinen nur als Jugendbuchliterat bekannt ist, aber der damals mit diesen Jugendbuchromanen, also der neuen Sachlichkeit, sehr reüssierte und ja teilweise auch ein indirektes bis direktes Schreibverbot von den damaligen Bankiers hatte, diesen teuflischen, und der hier nun das Geld in und vor allem die Bankiers in aller Scharfzüngigkeit besingt. Ich will ein anderes grausiges Märchen, aus dem man viel lernen kann, vorlesen, was also auch natürlich mit dem Thema Geld ganz elementar zu tun hat. Ein Märchen der Gebrüder oder Brüder Grimm, wie es so schön heißt, die schönsten Kinder- und Hausmärchen. Und zwar, vielleicht können Sie sich's schon denken, es handelt sich um Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam und zu ihm sagte: »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Dem König, der das Gold lieb hatte, gefiel die Kunst gar wohl, und er befahl, die Müllerstochter sollte alsbald vor ihn gebracht werden. Dann führte er sie in eine Kammer, die ganz voll Stroh war, gab ihr Rat und Haspel und sprach: »Wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben.« Darauf ward die Kammer verschlossen, und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllerstochter und wusste um ihr Leben keinen Rat, denn sie verstand gar nichts davon, wie das Stroh zu Gold zu spinnen war, und ihre Angst ward immer größer, dass sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Türe auf und trat ein kleines Männchen herein und sprach: »Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weint sie so sehr?« »Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht.« Sprach das Männchen: »Was gibst du mir, wenn ich dir's spinne?« »Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen, und schnurr, 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 dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf, und schnurr, 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 dreimal gezogen, war auch die zweite voll, und so ging's fort bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen, und alle Spulen waren voll Gold. Als der König kam und nachsah, da erstaunte er und freute sich, aber sein Herz wurde noch begieriger, und er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Türe auf, und das kleine Männchen kam und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?« »Meinen Ring von dem Finger«, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht des Goldes satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: »Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Wenn dir das gelingt, sollst du meine Gemahlin werden.« »Denn«, dachte er, »eine reichere Frau kannst du auf der Welt nicht haben.« Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir noch diesmal das Stroh spinne?« »Ich habe nichts mehr, das ich geben könnte«, antwortete das Mädchen. »So versprich mir, wann du Königin wirst, dein erstes Kind.« »Wer weiß, wie das noch geht«, dachte die Müllerstochter und wusste sich auch in der Not nicht anders zu helfen und versprach dem Männchen, was es verlangte. Dafür spann das Männchen noch einmal das Stroh zu Gold, und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward eine Königin. Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es in ihre Kammer und sprach: »Nun gib mir, was du versprochen hast.« Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte, aber das Männchen sprach:
»Nein, etwas Lebendiges, ein Lebendes, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt.«
Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleiden mit ihr hatte und sprach:
»3 Tage will ich dir Zeit lassen, wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten.«
Nun dachte die Königin die ganze Nacht über an alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit nach neuen Namen. Als am andern Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balzer und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe her, aber bei jedem sprach das Männlein:
»So heiß ich nicht.«
Den zweiten Tag ließ sie herumfragen bei allen Leuten und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten vor: Rippenbiest, Hammelswade, Schnürbein, aber es blieb dabei:
»So heiß ich nicht.«
Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte: »Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einen hohen Burg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie:
»Heute back ich, morgen brau ich, und übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut ist, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.«
Da war die Königin ganz froh, dass sie den Namen wusste, und als bald hernach das Männlein kam und sprach:
»Nun, Frau Königin, wie heiß ich?«
fragte sie erst: »Heißest du Kunz?«
»Nein.«
»Heißest du Heinz?«
»Nein.«
»Heißt du etwa Rumpelstilzchen?«
»Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt«, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr,
dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Ja, im Rumpelstilzchen, was für ein kleines, interessantes Männchen, was bei einer schönen Frau spinnt und spinnt und spinnt. Ne? Also der arme Müller trifft den mächtigen König und der arme Müller, der weiß nicht, wie er zu Geld kommen kann, aber er handelt mit seiner Tochter. Es ist ein Handel und er hat sozusagen eine Mitgift. Also die Braut bringt das Gift mit, ihre Schönheit. Und das kleine Männchen, das spinnt und spinnt. Man darf dreimal raten, um welches Männchen es sich da handelt. Es gibt so bei Sigmund Freud einen wunderbaren Witz, den ich für unvergesslich halte, in seinem Essay »Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten«. Da schreibt Freud folgenden Witz: Ein wohlhabendes Ehepaar, was irgendwo neu reich in die Gesellschaft kommt und fürstlich lebt, und keiner weiß so recht, woher das Ehepaar kommt und woher die so ihr Geld haben, wie sie das erschaffen haben, kreiert haben. Geld ist ja eine Fiktion, es wird kreiert. Und dann sagen die einen: Ja, der Mann, der hat viel gearbeitet und hat dabei dann viel zurückgelegt. Und die anderen sagen: Die Ehefrau hat sich oft zurückgelegt und dabei viel gearbeitet. Ja, so kann man auch zu Geld kommen, respektive Frau zu Geld kommen. Also das kleine Männchen, das ist wohl, so eher etwas unter der Gürtellinie angestammt. so dass dann also in einer Nacht, also natürlich ein Märchen ist eine Verdichtung, das sind dann etliche Nächte, wo dann so Tag und Nacht Stroh zu Gold gesponnen werden kann. Und im Laufe der Zeit wird der König immer begieriger und ja, die Frau muss immer mehr anschaffen. Und das kleine Männchen, das bringt eben das Geld. Also ein reicher Mann, ein reiches Männchen, was letztendlich arm ist. Ne? Also wir kennen Dagobert Duck, der arme, reiche Mann, der viel Geld hat, aber eben keine Liebe kennt und sich nach etwas Lebendigem sehnt. Also eben das Kind möchte er haben. Eros ist das Kind, er möchte was Lebendiges haben. Das Männlein, was also irgendwie immer Geld zusammenschafft, der Bankier, der kein Mitleid hat, der nicht leiden kann, der nicht leidensfähig ist, der nicht traurig ist, der ein Herz von Stein hat, ein wunderbares anderes Märchen, ein Kunstmärchen von Wilhelm Hauff, das kalte Herz, da kriegt der Holzfäller Michel ein Herz von Stein implantiert und hat dann immer genug Geld, aber er ist nicht liebesfähig. Also wie in dem Gedicht von Kästner, der liebesunfähige Bankier, wie er in diesem exzellenten Gedicht beschrieben wird. Also die Banker sind ja unterdessen in Verruf gekommen. Die Leo Kirch-Erben haben gegen die Bankiers mit Erfolg gestritten und ich glaube 700 Millionen Mark, muss dann die Deutsche Bank an die Kircherben zahlen. Gut, jetzt gibt's da einen Deal. Das Männchen lässt sich eben doch erbarmen durch die Trauer der Königin alias Müllers Tochter und sagt, gut, wenn du meinen Namen kennst, dann werde ich auf das Kind, auf das Lebendige verzichten. Der Namen, das Nominale, ne? Also wenn ich etwas benennen kann, Wissen ist Macht, also wenn ich einen Vertrag durchschauen kann, also wenn mein Steuerberater mir dabei hilft und mein Wirtschaftsprüfer, also mich gegen einen Bankier durchzusetzen, dann kann ich benennen und kann mein Wirtschaftsprüfer und mein Steuerberater benennen, was also eben das Trügerische an dem Vertrag ist, ne? Ein Vertrag ist ja ein Versprechen und das Wort Versprechen ist ja doppeldeutig. Also ich habe da was versprochen, aber ich habe mich versprochen. Ne? Also das war nur ein Versprecher, ein freudscher Versprecher. Das Männlein wird böse, wenn man es erkennt. Also darum geht's ja in der Psychotherapie, im Märchen. Überall eben die Hermeneutik. Hermes war der Gott der Diebe und der Kaufleute. Das eine ist der legale Betrug, das andere ist der illegale Betrug. Und wenn man dann den Deal durchschaut, dann wird das Männchen zornig und es gibt Krieg. Also entweder den Krieg nach außen oder eben den selbstvernichtenden Krieg so mancher Goldfinger und so mancher Wirtschaftsboss ist gefallen, wenn er durchschaut wurde. Also die Wut ist in dem Betreffenden enthalten. Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selber mitten in zwei. Also so ein armes Männchen, so ein armer Banker, der mitleidslos also alles mit dem Kunden macht, der ist zwiespältig, ne? Er führt ein mitunter freundliches Familienleben, aber in der Bank im Geschäft geht's hart zur Sache. Also eine Schizoidie, die vielfach gelebt wird, ein Banker, ein oder eine Bankerin ja heutzutage auch, also ein Familienvater, der ganz liebevoll ist und oder eine Frau, eine Mutter, die dann also eben das Leben aufteilt. Jetzt ist das Familienfest und das hat nichts mit den harten Geschäften zu tun.
Alle wären wir gerne Millionär, ganz familionär und meinen, dass das Geld dann uns alle Sorgen nimmt, was oftmals ein Trugschluss ist. Ja, ich möchte Ihnen einen Text von René Sidiot vorlesen, wie das Geld zu seinem Namen kommt. Gewichte als Münzbezeichnungen. Der Name einer Währung ist das wichtigste Indiz ihrer Herkunft. Er ist nie zufällig entstanden. Seine Bedeutung kann arithmetischer oder politischer Natur sein oder auf eine Wurzel zurückgehen, die historisch oder geografisch bedingt ist. Häufig handelt es sich bei Währungsnamen um die Gewichtsbezeichnungen einer bestimmten Metallmenge, die die Währungseinheiten ursprünglich repräsentierten. Auch wenn sich eine Währung im Laufe der Zeit von dieser Metalldefinition löste, so legt ihr Name doch Zeugnis davon ab, was sie einst gewesen ist. Aber wer erinnert sich beispielsweise noch daran, dass das Pfund, im Französischen als Livre bezeichnet, sei es die römische Libra, das Pfund Sterling oder der Livre Tournois, einst wirklich eine Metallmenge mit dem Gewicht von einem Pfund darstellte. Ein Pfund Bronze in den frühen Tagen Roms, ein Pfund Silber bei der Reform Karls des Großen. Schon seit langer Zeit repräsentierten die als Pfund bezeichneten Währungen kein Gewicht von einem Pfund mehr. Dennoch hat ihr Name über die Jahrhunderte hinweg alle Wandlungen überdauert. Rumpelstilzchen. Nicht alle als Pfund bezeichneten Währungen können jedoch auf eine Abstammung von einem Metallgewicht verweisen. Das irische und das israelische, das australische und das südafrikanische, das ägyptische, maltesische, kolumbianische und peruanische Pfund stellten niemals ein Pfund irgendeines Metalls dar. Sie sind lediglich Abkömmlinge oder Nachahmungen des britischen Pfundes, jenem Pound, dessen englischer Name sich ebenso wie das französische Poids, also deutsch das Gewicht, und das deutsche Pfund von dem lateinischen Pondus ableitet. Ebenso stammt die italienische Lira vom As Libralis, As eines Pfundes, ab, der Währungseinheit Roms, die von den Italioten im Süden als Litra bezeichnet wurde, was wiederum von der griechischen Litra hergeleitet war, der Bezeichnung für ein Gewicht von 12 Unzen. Auch die Mark verweist auf ein Metallgewicht. Das fränkische Marca entspricht ebenso wie das französische Mark einem Gewicht von einem halben Pfund Silber, was zweifellos damit zu tun hat, dass dieses Gewicht mithilfe einer Marke, abgeleitet von französisch Mark, das wiederum vom germanischen Merk abstammt, also einer Markierung gemessen wurde. Ebenso wie das britische Pfund zahlreiche andere Pfunde hervorgebracht hat, die nichts mit dem ursprünglichen Pfundgewicht zu tun hatten, hat die deutsche Mark viele Nachahmer gefunden, wie zum Beispiel in Dänemark, Schweden, Estland, Finnland, Polen, wobei es sich oft um nicht besonders langlebige Währungen handelte, die jedoch beweisen, welches Ansehen ihr Vorbild genoss. Das griechische Talent war bereits eine Gewichtseinheit, die sich vom griechischen Talanton, der Waagschale, ableitete. Der Sekel der Juden und Perser, der im israelischen Schekel wieder auflebte, kann auf ebensolche Ursprünge verweisen, nämlich auf das hebräische Wort Sagala, wiegen. Die Silikwa des spätrömischen Reiches und Ostroms stand für ein gewisses Gewicht an Samenkörnern, nämlich eine Silikwa, also eine Schote, eine Schotenfrucht. Auch der Peso, der in Spanien als Rechnungsmünze und in den meisten lateinamerikanischen Ländern, von Argentinien bis Mexiko, von Chile bis Kolumbien, von Kuba bis zum Äquator, von Paraguay bis nach Uruguay, aber auch auf den Philippinen als Zahlungsmittel verwendet wird, stellte ursprünglich nichts anderes dar als ein Gewicht. Das Gleiche gilt für seine Untereinheit, die Pesete. Ebenfalls auf Gewicht und Ausmaße weist der Gros, also der Gros, französisch Gros, deutsch dick, groß hin, jenes Goldstück, das von Ludwig dem Heiligen geschaffen und bald vielfach nachgeahmt wurde, so mit dem niederländischen Groot, dem deutschen Groschen, dem venezianischen Grosso, dem polnischen Grosch. Der Name der griechischen Drachme ist gleichbedeutend mit einem Häuflein oder einer Handvoll Getreide. Im Ägyptischen wurde aus der Drachme der Dirham oder Dirhem, der in den arabischen Ländern, in Marokko, in Persien und bei den Türken seit dem 12. und dem 13. Jahrhundert gebräuchlich war. Auch das chinesische Tael war eine Gewichtsbezeichnung, bevor es zur Währung wurde. Selbstwertvorstellungen werden über Arbeit und Geld bestimmt. Warum hatte Kant keine Kinder? Er hat sich zu sehr mit dem Ding an sich beschäftigt. Dieser Witz fällt mir oft ein, wenn ich über Phänomene wie Arbeit, Spiel, Freiheit, Wert, Geld, Hunger, Durst, Musik und dergleichen nachdenke. Eine sogenannte objektive Wahrheit im eigentlichen Sinne ist sehr schwer, eher gar nicht zu finden. Vor allem bei Phänomenen wie beispielsweise Gefühlen oder aber den Phänomenen wie Arbeit, Spiel, Müßiggang oder Faulheit. Früher war es üblich, Phänomene wie die Mathematik, die Musik, die von mir schon immer wieder früher häufiger zitierte Grammatik als Allegorien darzustellen. Wie kann man einen Wert darstellen und erst recht den Selbstwert? Es ist üblich, Werte durch Geld darzustellen. Nur ist auch Geld eine Fiktion. Geld ist ein Urphänomen menschlichen Zusammenlebens, so alt wie die Menschheit selbst und ein Bestandteil des Menschen, wie die Sprache und die Religion. Geld gehörte in allen Kulturen zum heiligen Raum. Geld war etwas Heiliges. In der Antike wurde in allen Hochkulturen eine Tempelwirtschaft betrieben. Geld gehörte überall zunächst zum sakralen Bereich. Die Übersetzung des althochdeutschen Geld bedeutet sinngemäß ein Opfer an die Götter. Das angelsächsische Gild, heute Gild, bedeutet ursprünglich Opfergemeinschaft. Geld war primär ein Tauschmittel zwischen Menschen und Göttern. Das häufigste Bildmotiv auf frühen Münzen ist das Opfertier, an dessen Stelle die Zahlungsmittel getreten sind. Die Etymologie verweist auf den religiösen Ursprung des Geldes. Man redete früher, wenn man vom Geld sprach, von pekuniären Angelegenheiten, ein Begriff, der nur noch wenig geläufig ist. Pecunia leitet sich von Pecus, dem Opfervieh, ab, und der Begriff Obolus hängt mit dem griechischen Wort für Opferspieß zusammen. Nach ursprünglich orientalischem Ritus opferten die Griechen Stiere. Aus dem Kreise der Eingeweihten bekam zunächst jeder seine Fleischportion, später dann symbolisch einen Spieß, der das Fleisch repräsentierte. Der Spießbraten. Es gab vieles, was als Geld angesehen wurde, so beispielsweise die Kaurischnecken, die in Asien und Afrika, aber auch in Europa in großem Umfang als Zahlungsmittel dienten, in Teilen Afrikas offiziell noch bis 1923. Wir bewegen uns, wenn wir unsere alltäglichen Geldgeschäfte tätigen, in einer virtuellen Welt. Geld ist ein Medium, ein Symbol, allerdings ein Symbol mit dem höchstwahrscheinlich größten allgemein verbindlichen Wahrheitsgehalt weltweit, daher Währung, die für alle verbindlich wahr ist. Psychiatrisch formuliert ist Geld eine Art legitimierter Beziehungswahn. Geld ist ein Symbol, an das alle glauben. Der Begriff Kredit gehörte schon im 15. Jahrhundert zum Standardwortschatz. Er ist aus dem italienischen credito entlehnt, was Leihwürdigkeit bedeutete, und aus dem lateinischen credere entwickelt wurde, was Vertrauen schenken, Glauben schenken bedeutete. Geld ist ein Symbol. Das Wort Symbol leitet sich ab vom griechischen Verb symbaliin, zusammenfügen oder zusammenwerfen. Im Vergleich dazu oder als Kontrast gibt es den Diabolo, also auseinanderreißen, der Teufel, der Diabel, der alles zerstört. In vielen Religionen fand man und findet man einen Sonnenkult, also die religiöse Verehrung der Sonne als Symbol einer Gottheit. Der Sonnenkult steht in der mythologischen Deutung dem Lichtmythos nahe. Die Sonne als Lichtbringer und Energieträger symbolisiert in vielen Religionen die lebensspendende, also zunächst die weibliche Kraft. Das heißt ja auch die Firma, also, oder die Filiale, die Tochter, also Frauen konnten Kapital bilden, also die Kinder gebären. Geld hatte und hat die Funktion der zur Schaustellung von Rang und Reichtum. In Babylonien und so auch in Israel, Ägypten, Griechenland und Rom waren die Tempel Handelszentralen. Die von den Astronomen geschaffene Gewichtsordnung bestimmte die griechische und überhaupt alle gültigen Gewichtsordnungen, und damit wären wir beim Sternenhimmel und somit bei astronomischen Geldzahlen, Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, unvorstellbar, und dennoch wird mit diesen Riesensummen alltäglich operiert. Bei den alten Babyloniern repräsentierten die Metalle symbolisch die Himmelsgottheiten. Die Verteilung der Metalle an die Gottheiten erfolgte nach der Übereinstimmung mit der Farbe der Gestirne am Firmament. Demnach symbolisierte Gold die Sonne, Silber den Mond und Kupfer die Venus. Die Wertrelation von Gold und Silber 1:13, wie sie die Babylonier aufstellten, blieb im gesamten Altertum gültig. Sie ist indessen kein Ausdruck der damaligen Marktlage, sondern vielmehr das Verhältnis der Umlaufgeschwindigkeit von Sonne und Mond um die Erde. Geld ist, was gilt, wo es gilt und so viel, wie es gilt. Medaillen und Münzen haben zwei Seiten, auf der einen das idealisierte Bildnis eines markanten Kopfes, zunächst eines Gottes, später eines münzprägenden Herrschers, und auf der anderen Seite die mit Ornamenten und staatlichen Emblemen garnierte Zahl. Die beiden Seiten einer Münze gehören und halten ersichtlich zusammen. Sie decken einander. Auch eine Bankgutschrift ist letzten Endes für den Kontoinhaber in demselben Sinne ein Wertversprechen, wie das Opfertier für den Wettergott, den man um Regen anflehte. Der Empfänger fühlt sich durch die Möglichkeit bereichert, Güter und Leistungen dafür zu erwerben, soweit und solange er von dieser Möglichkeit innerlich überzeugt ist und der Gültigkeit des Versprechens vertraut. Versprechen und Vertrauen sind die zentralen Begriffe des Geldwesens. Geld ist ein dokumentiertes Wertversprechen und bedarf allgemeiner Geltung der Massengewohnheit der Annahme. Geldwertbewusstsein ist ein sozialpsychologisches Phänomen. Die wertende Einstellung der Gesamtbevölkerung zum geltenden Geld, ihr Glaube an das Geld und damit der Geldwert schlechthin, mündet in der Geldillusion.
Diese Illusion besteht in der Meinung, dass die Geldeinheit immer gleich bleibt, so dass sie als Wertmaßstab für andere Dinge dienen kann und dass sie selbst nicht gemessen zu werden braucht. Diese Illusion, die nichts anderes ist als der Glaube an das Geld, ist die Vorbedingung für jede Geltung des Geldes und in Zeiten gesunden Geldwesens die Grundlage der Währung. In der Illusion gibt es ausgeprägte Berührungspunkte zwischen dem Geldwesen und der Malerei. Das Wesen des Geldes und sein Wert wurzeln in der Psyche der Menschen. Die Kraft, die die Verflüssigung der Bodenschätze ermöglicht, ist die Vorstellungskraft, die Imagination, die dem gefühlsmäßigen Bereich der menschlichen Psyche entstammt. Es geht um die Vorstellung, dass die Noten dadurch gedeckt seien, dass man im Notfall vom Staat verlangen könne, die im Boden vergrabenen Schätze zu heben und somit die Noten mit Geld zu honorieren.